einigen Jahren einmal die Jahreslosung, aber Gottes Wort ist ja unabhängig von einem Jahr. Deshalb lesen wir sie, Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Hesekiel Kapitel 36, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Hier in diesen Versen ist Gott selber derjenige, der spricht. Und es ist überhaupt interessant festzustellen, dass im ganzen Buch Hesekiel die meisten Aussprüche, die meisten Abschnitte Inhalte sind, die Gott selber sagt. Schauen wir uns mal diese Verse im gesamten Kontext des Buches Hesekiel an. Da merken wir, dass Gott die zentrale Person ist im Buch Hesekiel. Wenn du über Gottes Wesen etwas kennenlernen willst, wenn du seine innerste Klarheit und seine Demut, seine Heiligkeit, wenn du über Gott selber, wie er sich versteht, mehr erfahren willst, dann musst du Hesekiel lesen. Der zentrale Punkt in diesen 48 Kapiteln, der immer wieder zur Sprache kommt, ist der Name Gottes. Es geht sehr wesentlich und immer wieder um seinen Namen. Man kann das große Thema des Buches Hesekiel zusammenfassen mit dem Satz: Ehre sei dem Namen Gottes und seiner Herrlichkeit. Das Buch Hesekiel will bei uns, als den Lesern, eine tiefe Gottesfurcht bewirken, wenn wir es lesen. Hesekiel beschreibt sehr anschaulich und nicht immer sofort verständlich, wie Gott die Ehre seines Namens und seine Herrlichkeit verteidigt. Und das im Besonderen in der Beziehung zu seinem Volk Israel. Also ganz konkret an dem Volk Israel und an dem Verhältnis von Israel zu den anderen Völkern wird die Ehre des Namens Gottes ausgelotet. Also in den ersten drei Kapiteln, da wird Hesekiel berufen und ganz wesentlich für seine Berufung war die Herrlichkeit Gottes, die Hesekiel in einer Vision gesehen hat im Jahr 593 vor Christus. Dann kommt der zweite große Teil, Kapitel 4 bis 24, da wird der Fall von Jerusalem beschrieben. Und ein wesentlicher Punkt als Begründung, warum Jerusalem gefallen ist, war die Tatsache, dass Gottes Herrlichkeit vom Tempel wich. Die krasse Sünde seines Volkes und vor allem die Sünde der Priester hat den Namen Gottes aus dem Tempel verdrängt. Und Jerusalem fiel 586 vor Christus. Und dann kommt der dritte Teil, Kapitel 25 bis 32, da wendet sich Gott an ganz bestimmte Völker. Und die Völker in der Beziehung zu seinem Bundesvolk Israel, die irgendwie damit zu tun hatten, die Ägypter, die Philister, die Moabiter, die Edomiter, die Ammoniter, die Städte Tyrus und Sidon. Und Gott verurteilt sie, wegen seines Namens. Das ist immer die Begründung. Das Buch Hesekiel hört dann aber nicht auf mit der Verurteilung. Nein, im letzten großen Teil, ab Kapitel 33 bis 48, da macht Gott klar, Israel hat eine herrliche Zukunft. Jerusalem, die Stadt, wird wieder aufgebaut. Das Land wird erneuert. Das Volk Israel wird wiederbelebt und wiedervereinigt werden und auch der Tempel und die Priester werden wieder eingesetzt werden, wegen seines Namens. Also immer wieder wie ein roter Faden webt sich eine Aussage durch die 48 Kapitel. 70 Mal, also knapp zweimal in jedem Kapitel, findet sich diese Aussage, diese Begründung in einer ähnlichen Formulierung für Gottes Handeln. Du sollst wissen, dass ich der Herr bin. Schaut mal, Kapitel 36, Vers 38, also der letzte Vers in diesem Kapitel, das wir lesen, da heißt es am Ende, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Oder Kapitel 35, Vers 15, auch letzter Vers des Kapitels, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wegen seines Namens. Also diese Verse, die wir gelesen haben, diese Aussage, die Gott selber trifft, die ist also nicht einfach so dahergesagt, sondern Gott wirft hier die ganze Ehre seines Namens in die Waagschale. Es geht hier um seinen Namen. Kapitel 36, Vers 11, wenn ihr eure Augen dahin wendet, da heißt es auch am Ende, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Also das war mal diese Verse im Buchkontext. Jetzt gehen wir etwas enger und schauen uns diese Verse einmal an in dem Kapitelkontext, in dem sie geschrieben sind. Wo und wie genau findet sich dort das Thema des ganzen Buches wieder? Und wir lenken unsere Augen zu Vers 21 und da ist es nicht zu übersehen. Mit klaren Worten, mit unnachgiebigem, heiligem Ernst sagt Gott, da tat es mir leid um euch, um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hat, unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich das, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor euren Augen an euch heilig erweisen werde. Euch ist das sicher nicht aufgefallen, aber mir, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, der Bruder, der gerade die Texte gelesen hat aus Matthäus 24, da sagt der Herr Jesus, warum wird Israel verfolgt und gehasst werden? Vers 11, um meines Namens willen. Also die Ehre und die Reinheit seines Namens ist Gott wichtig. Und was will Gott jetzt tun wegen seines Namens? Was hat ihm leid getan wegen seines Namens? Wie will er seinen Namen wieder heilig machen? Ich habe gesagt, diese Verse, die wir gelesen haben, die gehören in Hesekiel zu dem Teil, in dem deutlich wird, dass Gott sein Volk wiederherstellt, dass er ihm eine Zukunft vorhersagt. Und Gott beschreibt selber, wie diese Zukunft konkret aussehen soll. Also schauen wir mal, Vers 1 bis 7, da deckt Gott die Gedanken der Feinde Israels auf. Da die Feinde, die haben gedacht, das Land Israel ist unser Besitz geworden, in Vers 2. Israel wurde verwüstet, es wurde verschleppt, Israel wurde zum Geschwätz der Leute, sagt Vers 3. Edom zum Beispiel hat sich absolut lustig gemacht über Israel. Es hat es verachtet wegen der Niederlage. Und das will Gott nicht so stehen lassen. Und dann in Vers 7 bis 15, da erklärt Gott seinen Wiederherstellungsplan. Er sagt, die Bäume sollen wieder Frucht tragen, Vers 8. Die Felder sollen wieder mit Samen besät und angebaut werden, Vers 9. Es sollen wieder viele Menschen in den Städten wohnen, Vers 10. Und die Einwohner Israels sollen sich vermehren und Gott wird ihnen Gutes erweisen, sagt Vers 11. Also Gott wendet sich in diesen Versen an das Land Israel. Dort will er wegen seines Namens, wegen seiner Heiligkeit die Dinge wiederherstellen. Das ist die Begründung. Vers 11 am Ende, da heißt es, wir haben es gelesen, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Daran. Und jetzt erklärt Gott in den Versen 16 bis 21 wieder den Grund, wieder, was ist passiert. Er sagt, Israel hat das Land, in dem es wohnte, hat es das Land in Gottes Augen durch seine Gräueltaten verunreinigt. Israel hat Gott bewusst zur Seite geschoben und hat Gott durch Götzen ersetzt und deshalb hat Gott es nach Babel verschleppen lassen. Und das Interessante ist, sagt Gott jetzt in Vers 20, selbst dort in der Gefangenschaft sind sie nicht zur Besinnung gekommen, sondern sie haben dort weitergemacht mit Gott vergessen. Es heißt in Vers 20, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Und das ist der Punkt, liebe Geschwister. Israel als Nation hat selbst in der Gefangenschaft nicht umgedacht. Es waren auch dort nur Einzelne, die Buße taten, wie Daniel, und die Gott Recht gaben. Das Volk als Ganzes hat sich von der anderen Kultur vereinnahmen lassen. Es gab bald keinen Unterschied in der Moral und im Lebensstil eines weggeschleppten Israeliten und einem einheimischen Babylonier. Und jetzt fragen wir uns, auf welcher Grundlage soll Gott jetzt seinem Volk helfen? Warum soll er es wiederherstellen? Weil sie sich gebessert hatten? Oder weil sie in Babylon brav geworden sind? Oder weil sie Gott um Vergebung gebeten haben? Oder weil es ihnen leid tat? Oder weil sie im Kern doch gute Menschen waren? Warum? Nichts von alledem. Es gab keinen Grund, den man bei den Menschen aus dem Volk Israel finden konnte. Keinen einzigen. Das ist der Punkt. Der einzige Grund, die Geschichte mit Israel weiterzuschreiben, damit der Messias kommen konnte, sagt Gott, ist er selbst. Der einzige Grund ist sein Name, seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Nochmal Vers 21 bis 23, ich extrahiere die Aussagen, da sagt er, da tat es mir leid um euch, um meinen heiligen Namen. Nicht um euretwillen tue ich dies, sondern wegen meines heiligen Namens. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist der Grund für Gottes Entgegenkommen. Sein heiliger und herrlicher Name. Liebe Freunde, vor euch und vor uns liegt ein weiteres Jahr mit den Dingen, mit manchen Ängsten, mit manchen Entwicklungen. Aber wisst ihr, in Bezug auf unseren Gott gilt genau dasselbe. Gott trägt uns weiter wegen seines heiligen Namens. Nicht wegen uns. Nicht, weil wir es verdient hätten oder weil wir noch irgendetwas erreichen müssen. Weil wir gut wären oder weil wir viel wären oder weil wir wenig sind. Gott erhört unsere Gebete in diesem Jahr wegen seines heiligen Namens. Gott wird Gelingen schenken auch 2020 wegen seinem heiligen Namen. Gott wird Wachstum schenken oder auch nicht in 2020 wegen seinem heiligen Namen. Gott wird Menschen zu sich ziehen und Menschen neues Leben geben wegen seinem heiligen Namen. Und Gott wird 2020 auch vergeben wegen seinem heiligen Namen. Nicht, weil wir es wollen oder weil wir es brauchen oder weil wir haben müssen, sondern weil es ihm leid tut um seinen heiligen Namen und damit die Heidenvölker erkennen, Gott ist der Herr. Er tut es wegen seiner Gnade, nicht weil es irgendein Mensch verdient hätte. Warren Wiersbe hat mal gesagt, in seiner Gnade gibt uns Gott, was wir nicht verdienen. Und in seinem Erbarmen verzichtet Gott uns das zu geben, was wir wirklich verdienen. In seiner Gnade gibt uns Gott, was wir nicht verdienen. Und in seinem Erbarmen verzichtet Gott uns das zu geben, was wir wirklich verdienen. Und ich wünsche uns, dass das ganz groß über unser persönliches Jahr steht. Es geht um den Namen Gottes und um seine Ehre. Ich wünsche, dass man über dein persönliches Jahr 2020, wenn man dein Lebensjahr dann mal anschaut im Kontext deines Lebens, dass man dann sagen kann, in dem Kapitel 2020, in diesem Kapitel seines Lebens, ging es um die Ehre Gottes, um die Ehre seines Namens. Also wenn ihr eure Augen dann wieder mal in den Text richtet, in Vers 16 bis 21 beschreibt Gott also den Grund, warum er seinen Plan der Wiederherstellung notieren lässt. Und dann die Verse 22 bis 38, die beschreiben sehr konkret, was Gott bei den Menschen und den Tieren und dem Land verändern wird. Also ich auszugsweise nenne ich mal, Vers 24 sagt er, Gott wird Israel aus allen Völkern sammeln. Wir erleben das seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts vor unseren Augen. Vers 28 sagt er, Israel soll wieder in dem Land wohnen, das Gott ihnen versprochen hat. Auch das sehen wir ansatzweise umgesetzt. In diesen Versen geht es übrigens auch um die Berge Israels, die Israel dann nicht besetzen wird. Auch das ist heute noch so. Das Westjordanland, das ist genau dieses Gebiet, von dem es hier in Kapitel 36 die Rede ist. Das gehört Israel heute noch nicht. In Vers 29 heißt es, Israel soll keine Hungersnot mehr erleben. In Vers 34 heißt es, das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden. Und wer schon mal in Israel war, der wird sich nicht einmal gewundert haben über öde Landschaften, die von dem Volk wieder landwirtschaftlich nutzbar gemacht worden sind. Also wir sehen, unsere Verse 25 bis 27, die sind eingebettet in eine Fülle von Versprechen, die Gott seinem Volk macht, wegen seines heiligen Namens. In diesem Kontext wollen wir diese Verse verstehen. Diese Verse selber gehören zu einem Teil des Versprechens Gottes. Sie sind ein Teil von Gottes Plan der Wiederherstellung. So, und jetzt schauen wir sie uns mal an. Jetzt haben wir den Buchkontext angeschaut, den Kapitelkontext, und jetzt kommen wir zu den Versen. Diese Verse zeigen uns zuerst einmal, was der Mensch nicht kann und nicht will. Das fällt auf. Die Aussagen, die Gott hier macht, das sind alles Dinge, die der Mensch selbst auf sich alleine gestellt nicht tun kann und auch nicht tun will. Das ist mir wichtig festzuhalten. Du und ich, wir können uns nicht selbst von unseren Sünden reinigen. Und dabei geht es um mehr als sich selber vergeben. Es gibt Schuld, die ist in mein Gewissen geschrieben. Die werde ich alleine nicht los, auch nicht durch Gespräche bei meinem Therapeuten und auch nicht durch Demenz. Du und ich, wir können uns nicht selbst nachhaltig von unseren Götzen trennen. Und das ist das Tragische. Götzen werden uns Menschen oft zu einer zweiten Natur. Wir richten unser Leben an ihnen aus. Geld kann so ein Götze sein, auf den das Leben ausgerichtet ist. Anerkennung, Erfolg kann ein Götze sein, eine Person. Was mich schockiert hat, der Körper kann ein Götze sein. Ich habe von Personen gelesen, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, nur einen schönen Körper zu haben. Also es sind Dinge, von denen will man auch nicht loskommen. Du und ich, wir können uns nicht selbst ein neues Herz geben. Und die Bibel meint damit nicht eine biologische Herztransplantation, sondern ein neues Ich, also eine neue Identität, eine neue Art zu denken, eine neue Art, Dinge zu bewerten, zu fühlen, zu lieben, zu geben. Du und ich, wir können uns nicht selbst einen neuen Geist in unser Inneres legen. Jedenfalls nicht den Geist, von dem die Bibel hier spricht. Was wir als Menschen können, ist, dass wir uns finsteren, okkulten Mächten öffnen. Aber Gottes Geist, den können wir nicht manipulieren. Du und ich, wir können unser Herz nicht verändern. Und damit ist der Sitz unseres Denkens und unseres Fühlens gemeint. Das, was uns grundsätzlich motiviert, was uns ausrichtet. Stolz zum Beispiel ist etwas, das bricht nie. Stolz bekommt mal einen Knacks oder vielleicht mal eine Prellung. Aber er verwandelt sich nicht selbst in Barmherzigkeit. Du und ich, wir können von uns selbst aus nicht nach den Geboten und Rechtsbestimmungen Gottes leben. Und wir wollen das auch nicht. Wir kommen alle mit einem Betriebssystem auf die Welt, das nichts von Gott weiß und das sich generell erst einmal auch nicht von ihm reinreden lassen will. Und das Betriebssystem heißt nicht Windows, sondern heißt Selbstbestimmung. Und dieses Betriebssystem steuert unsere Hardware, es steuert unsere Füße, unsere Hände, unseren Mund, unsere Gedanken, es kontrolliert unsere Augen und unsere Triebe. Dieses Betriebssystem ist hoffnungslos, religiös, an Weihnachten philosophisch und den Rest des Jahres egoistisch. Und die Bibel macht das an vielen Stellen deutlich, auch hier in Kapitel 36. An Israel wird deutlich, dass das Experiment der Selbstoptimierung gescheitert ist. 2000 Jahre hat Israel versucht, sich selber zu optimieren. Obwohl sie wussten, was gut war, haben sie es nicht getan. Obwohl sie Gottes Gesetz kannten, haben sie gemordet, sagt Vers 18. Sie haben materiellen Göttern gedient, sagt Vers 18. Sie haben die Ehe gebrochen. Und sie haben sich dem gottlosen Lebensstil der Kultur um sie herum angepasst. Obwohl sie Gottes Gesetz kannten. Wir als Menschen, wenn wir uns allein auf uns gestellt sind, können nicht tun, was Gott hier in diesen Versen verspricht. Wir können von uns selbst aus das Betriebssystem nicht wechseln. Ein Computer kann sich nicht selber ein anderes Betriebssystem installieren. Da muss jemand von außen kommen und das tun. Und in diesem Zustand, sagt Gottes Wort, bleiben wir von Gott getrennt. Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also musste Gott einen anderen Weg finden, dich und mich mit ihm zu versöhnen. Und ich betone, Gott hat einen Weg gefunden. Der Mensch konnte das nicht und er wollte es auch nicht. Aber Gott wollte es und tat es. Und deshalb zeigen uns dieselben Verse jetzt zweitens auch, was nur Gott kann, tut und auch tun will. Schaut mal, diese Verse, als der Hesekiel sie schrieb, da hat er sie nicht in der Gegenwartsform geschrieben, sondern in der Zukunftsform. Gott sagt dort nicht, ich habe reines Wasser über euch gesprengt, sondern es heißt, ich werde reines Wasser über euch sprengen. Ich will. Ich werde. Das war also noch Zukunft. Welche Zukunft meinte Gott? Ab wann sollte das so sein, dass er selbst diese Dinge tun wird, die der Mensch nicht selbst tun kann für seine Beziehung zu Gott? Und die Bibel macht deutlich, das war der Moment, als der Herr Jesus die Schuld der Welt auf sich genommen hat, gestorben und auferstanden ist. In einem Gespräch mit Nikodemus, einem der Gelehrten der damaligen Zeit, nennt Jesus Christus diesen Punkt im Leben eines Menschen, an dem Gott das bewirkt, was Hesekiel hier beschreibt, Wiedergeburt. Von Neuem geboren werden. Und das ist der Punkt, liebe Freunde, die Wiedergeburt. Wenn die Bibel von Wiedergeburt redet, dann meint sie damit nicht, etwas tritt aus uns heraus, sondern sie meint damit, jemand tritt von außen in uns ein. Wiedergeburt in der Bibel beinhaltet, dass etwas in uns eingeht, nicht, dass etwas aus uns ausgeht. Und das ist die Frage. Bist du schon wiedergeboren? Toto der Affe beschließt, ab heute will ich ein Löwe sein. Er findet ein altes Löwenfell, er zieht es sich über und dann schwingt er sich mit seiner hohen, schrillen Stimme, tief brüllend von Ast zu Ast als Löwe durch den Dschungel. Toto der Affe mit einem Löwenfell trifft auf seine Freundin Twiga, die Giraffe. Twiga ist ganz verwundert und fragt ihn, Toto, wer oder was bist du, beziehungsweise was soll das? Toto antwortet, Twiga, siehst du das denn nicht? Ich bin der König der Tiere. Ist doch nicht zu übersehen. Toto, erwiderte Twiga, Toto, du läufst in einem Löwenfell herum, das von Motten zerfressen ist und behauptest allen Ernstes, du seist ein Löwe? Das ist doch affig. Aber Toto lässt sofort den Löwen raushängen. Sprich nicht so mit mir, Giraffe, sonst fresse ich dich auf. Ich bin kein Affe mehr. Ich bin ein Löwe geworden. Ich tue, was Löwen tun. Ich fresse, was Löwen fressen. Ich gehe dorthin, wo Löwen hingehen. Twiga versucht es auf die freundlichste Giraffenart. Du wirst kein Löwe, wenn du einen Löwen nachmachst. Um ein Löwe zu werden, müsstest du ganz neu als Löwe geboren werden. Du müsstest ein neues Wesen werden. Toto winkt unwirsch ab und schwingt sich total löwisch zum nächsten Ast. Warte ab, ich beweise es dir. Und dann stellt sich Toto als Löwe verkleidet, ganz frech, einem Leoparden in den Weg und verliert dabei fast sein Leben. Toto geht ein Licht auf. Mit leiser Stimme gibt er zu, ich hatte Unrecht. Man wird kein Löwe, wenn man nur wie ein Löwe brüllt. Und genau dieses Prinzip, liebe Freunde, gilt auch für uns Menschen in der Beziehung zu Gott. Um ein Mensch zu werden, wie diese Verse ihn beschreiben, genügt es nicht, ein christliches Fell überzuziehen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Viele Menschen haben heute so ein christliches Fell übergezogen. Dieses Fell kann ein bestimmtes Denken sein, so nach dem Motto, naja, ich bin als Kind getauft, also bin ich Christ. Ich tue Gutes, also wird Gott mit mir zufrieden sein. Ich gehöre zu einer Kirchengemeinde, also bin ich automatisch auch im Himmel bekannt. Das sind alles christliche Fälle. Und das ist, entschuldigt diesen Ausdruck, aber um in der Geschichte bei Tote zu bleiben, das ist affig. Und für die Twigas um uns herum in unserem Lebensdschungel ist das auch irritierend. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein oder das vermeintlich Gute zum Glänzen zu bringen. Das merkst du in den Momenten, wenn du vor den Leoparden der Herausforderungen stehst und die dich dann und dein christliches Fell ziemlich schnell und plötzlich und erbarmungslos zerfetzen können. Und wo dann nichts mehr übrig bleibt von deiner scheinbaren löwenhaften Natur, die du nie hattest, weil Jesus nie von außen in dein Leben eingetreten ist. Zu Nikodemus sagt der Herr Jesus in Kapitel 3, Vers 5 im Johannesevangelium: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen werden. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und nur Jesus Christus kann diesen entscheidenden Unterschied in unserem Leben bewirken. Jesus will unser Leben nicht aufpolieren. Er will es völlig neu machen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Wegen seines Vaters Namen, wegen seinem heiligen Namen will er dir und mir Gnade erweisen und diese Verse wahr werden lassen. Komm, wir lesen sie nochmal. Hesekiel 36, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen, und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Was tut Gott also? Er tut drei Dinge. Zuerst steht hier, Vers 25, Gott reinigt nachhaltig von Sünde. In der Bibel ist das Besprengen mit reinem Wasser ein Bild für unverdiente Vergebung. Gott vergibt Sünde nicht, weil er mitleidig ist oder weil er ein Auge zudrückt, sondern weil Jesus Christus mit seinem Leben die Strafe für deine und meine Sünde gebüßt hat. Deshalb kann Gott jetzt vergeben. Das, was du dir selbst nicht vergeben kannst, da wo Schuld in deinem Gewissen festgeschrieben ist, was du selbst nicht los wirst, das vergibt Gott dir, wenn du zu ihm kommst und ihn Herr sein lässt über dein Leben. Eine Abtreibung zum Beispiel oder ein Mord, ein Ehebruch oder eine Gewalttat, eine Steuerhinterziehung, diese Dinge, die werden wir in unserem Gewissen nicht los, nachdem ich dafür im Gefängnis gesessen habe. Ich habe meine zivile Strafe dafür vielleicht rechtmäßig abgesessen, aber in meinem Gewissen bleibt diese Schuld geschrieben. Aber wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann gilt Kolosser 2, Vers 13. Da heißt es, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch eure Übertretungen vergab. Und wisst ihr, warum Gott uns unsere Sünden vergibt? Schlag mal auf 1. Johannes 2, Vers 12. Gott vergibt sie uns nicht, weil wir sie bereuen oder weil wir darauf einen Anspruch haben oder weil wir sie wieder gut machen können. Nichts davon, sondern es heißt in 1. Johannes 2, Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wegen seines Namens. Deshalb ist die Vergebung Gottes auch endgültig und dauerhaft und nachhaltig. Er wird die Sünden, die er dir vergibt, nicht mehr zur Sprache bringen. Um seines Namens willen. Das zweite, was Gott tut, in Vers 26, ist, Gott gibt uns ein neues Herz. Durch Jesus Christus verwandelt sich dein Leben von Grund auf. Ich bekomme eine neue Identität, ein neues Ich. Ich bekomme neue Motive, eine neue Motivation. Ich beginne Dinge anders zu verstehen. Ich denke anders. Ich habe eine neue Lebensausrichtung, ein neues Ziel. Das meint die Aussage, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das, was du selbst nicht kannst, das bewirkt Gott in dir. Neue Werte werden auf deinem Lebenshorizont auftauchen. Nicht mehr Selbstbestimmung, sondern ich frage, Herr, was ist dein Wille? Nicht mehr Stolz, sondern Demut. Nicht mehr Selbstjustiz, sondern die Feinde lieben. Nicht mehr Egoismus, sondern einer trage die Last des anderen. Nicht mehr ein Herz, das abweisend ist oder gehässig, sondern ein Herz, das mitfühlend ist und liebend. Das wird dein Leben dominieren. Weißt du, die alten Werte, dein altes Betriebssystem deines natürlichen Lebens wird immer wieder versuchen, dein Leben neu zu bestimmen. Aber die Abhängigkeit von Jesus ist die Garantie, dass dieses alte Betriebssystem nie mehr dauerhaft die Oberhand gewinnt. Und das Dritte, was Vers 27 uns sagt in Hesekiel 36, Gott gibt uns den Heiligen Geist. Er gibt uns ein neues, er reinigt uns nachhaltig von Sünde, er gibt uns ein neues Herz und er gibt uns den Heiligen Geist. Das heißt da, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und das, liebe Freunde, das ist die größte und auch die stärkste Veränderung, die sichtbar wird, wenn Jesus in dein Leben kommt. Und auch hier will ich nochmal betonen, es ist nicht ich, nicht du selbst wirst durch deine eigene Anstrengung plötzlich die Gebote Gottes gut finden, sondern Gott selbst will das in dir bewirken. In unser Leben kommt eine neue Person, der Heilige Geist, und er ist es, im Bild gesprochen, er ist dieses neue Betriebssystem. Er und nur er allein beinhaltet alles, was gut ist, was Gott verkörpert. Und nur dann, wenn ich ihm die Leitung in meinem Leben überlasse, wird das, was Gott gefällt, Teil meiner neuen Natur werden. Du bekommst dann eine neue Natur und diese neue Natur will dann Gottes Wesen gehorchen. Diese neue Natur will dann, dass es das neue Verhalten bestimmt. Warum? Weil diese deine neue Natur selbst Teil der Natur Gottes ist. Und das bedeutet es, wenn Gott sagt, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Er und nur er kann dieses neue Leben uns geben. Und Gott verspricht, ich will es tun. Gott selbst sagt, ich will wegen meinem heiligen Namen. Die Frage ist, wie zeigt sich das und wo wird das sichtbar in unserem Leben? Ich höre gern zu, wenn Menschen erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind und was sich dann in ihrem Leben verändert hat. Und das bestätigt, was Hesekiel hier schreibt. Da hat man plötzlich die Kraft, ein Jahr lang allen Mobbingversuchen der Arbeitskollegen zu widerstehen, ohne daran zu zerbrechen. Alle anderen Kollegen sind schon gegangen und man selbst empfindet keinen Hass gegenüber diesen Menschen. Da quälen einen ganz bestimmte destruktive Gedanken nicht mehr, die man jahrelang vorher nicht loswerden konnte. Da kann man sich selbst wieder annehmen, wenn man, was man jahrelang nicht konnte, weil eine nahestehende Person dir Gewalt angetan hat. Da zündet man wie vorher auch seine geliebte Marlboro an und merkt auf einmal, man will sie nicht mehr. Man versucht krampfhaft trotzdem den Rauch in sich zu ziehen, merkt aber, der Widerstand ist größer als das Verlangen, das nicht mehr da ist. Da kann man vergeben, obwohl man nachweislich ungerecht und unverdient enterbt wurde. Da wirst du von Glaubensgeschwistern schlecht behandelt und sogar aus der Gemeinde geworfen, aber deinem Verlangen nach Gott und der Gemeinde tut das keinen Abbruch. Du suchst weiter nach Geschwistern, mit denen du deinen Glauben verbindlich teilen kannst. Du warst gewöhnt zu fluchen und plötzlich bleiben dir die schlechten Worte im Hals stecken und du erkennst dich selber nicht wieder. Du merkst, Fluchen ist keine Option mehr. Bei mir persönlich war das so, ich konnte nicht verlieren und ich musste unbedingt Recht behalten. Wenn mein jüngerer Bruder und ich Tischkicker gespielt haben und ich verloren habe, dann habe ich ihn um den Tischkicker herum gejagt und wollte ihn verkloppen. Heute kann ich andere gewinnen lassen und ich muss auch nicht mehr unbedingt Recht haben. Das hat der Heilige Geist gewirkt. Und all die Beispiele, die ich gerade erzählt habe, das sind Erlebnisse aus Geschwistern unserer Gemeinde, die ich so in Gesprächen mitbekommen habe. Echte, positive Veränderungen, die zeigen, das haben nicht Sieg bewirkt, sondern Gottes Geist in ihnen war das. Und ich will auch sagen, liebe Freunde, nicht bei jedem ist das gleich. Wo der eine sofort aufhören kann zu rauchen, hat der andere damit zu kämpfen. Aber der Punkt ist, es gibt immer eine Stelle, an der der Heilige Geist massiv ansetzt und da wird Veränderung sofort sichtbar und klar erkennbar. Weil Gott das so will, wegen seines heiligen Namens, schenkt er Vergebung, gibt er ein neues Herz und gibt er uns den Heiligen Geist. Und für uns, liebe Freunde, sind diese Worte auch Trost und Ermutigung. Wisst ihr, wir haben selbst mit Dingen zu kämpfen und ich merke, je älter ich werde, selbst kleinste Gewohnheiten zu ändern, macht oft große Mühe. Aber Hesekiel 36 macht deutlich, von sich selbst aus hat das Volk Gottes es nicht geschafft, Gottes Volk zu sein. Sie haben es nicht geschafft, ihn als ihren Gott anzuerkennen. Gott zu erkennen, das meint mehr als nur seine Existenz nicht zu leugnen. Gott zu erkennen bedeutet, ich habe eine tiefe Beziehung, ein Leben, das sich ganz auf ihn einlässt und sich nach ihm ausrichtet. Und so machen diese Verse deutlich, Gott selbst von sich aus, freiwillig, voller Gnade, wegen seinem Namen, schenkt seinem Volk das, was es für eine lebendige Beziehung zu ihm braucht. Und genauso will Gott auch heute uns von sich aus, freiwillig, voller Gnade, wegen seinem Namen das schenken, was du und ich für eine lebendige Beziehung auch im Jahr 2020 brauchen. Jeden guten und jeder wenigen guten Tag in dem angebrochenen und noch laufenden Jahr. Die Frage ist nur, bin ich wiedergeboren? Oder versuche ich wie Toto der Affe, mir ein christliches Fell überzuziehen? Wenn ich das tue, werde ich scheitern. Aber wenn ich zu Jesus komme und ihm meine Lebensschuld bringe, dann werde ich erleben, was diese Verse sagen. Wegen seines Namens, nicht wegen dir und mir, sondern wegen seinem heiligen Namen wird Gott dir geben, wird Gott dir vergeben, wird Gott dir ein neues Herz schenken und damit eine neue Identität und er wird dir den Heiligen Geist in dein Leben geben. Und dieser Heilige Geist wird dann bewirken, dass auch ihr als Gemeinde und dass ihr als Einzelpersonen auch in diesem neuen Jahr gerne, freiwillig, gelingend, erwartungsvoll, vertrauend, abhängig von Jesus, geduldig und demütig und liebend in seinen Satzungen wandeln und seine Rechtsbestimmungen befolgen und tun werdet. Und dafür sei ihm die Ehre und die Anbetung. Amen. Ich möchte noch beten. Lasst uns kurz dazu aufstehen.